Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zum Bundeshaushalt 2025. Ich begrüße den Bundeskanzler Olaf Scholz, ich begrüße den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und ich begrüße den Bundesminister der Finanzen Christian Lindner. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle. Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht und viel beraten, um jetzt heute pünktlich zum Ende dieser Sitzungswoche einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können. Außerdem haben wir natürlich ein Motiv gehabt. Wir wollten unbedingt vor dem heutigen Spiel unserer Mannschaft auch fertig sein. Das alles hat geklappt und insofern können wir Ihnen was berichten. Die Bundesregierung hat ihre Beratung über den Haushaltsentwurf 2025 nun abgeschlossen. Wie angekündigt, wird das Kabinett in seiner nächsten Sitzung am 17. Juli, also in 12 Tagen, den Entwurf beschließen. Gleichzeitig werden wir damit auch einen Nachtragshaushalt für 2024 beschließen. Und wir werden eine Wachstumsinitiative auf den Weg bringen, um dem Wirtschaftswachstum einen zusätzlichen Impuls zu verleihen. Mit diesem Haushalt schaffen wir Sicherheit und Stabilität in Zeiten, die von Unruhe und Verunsicherung geprägt sind. Unruhe, die durch den barbarischen Überfall Russlands auf die Ukraine und seine Folgen ausgelöst worden ist. Unruhe und Verunsicherung durch den Klimawandel, der für uns alle spürbar ist und von uns erfordert, unsere Industrie massiv zu modernisieren und die Energieversorgung komplett umzustellen auf die Nutzung von Windkraft, Solarenergie und Wasserstoff. Unruhe und Verunsicherung durch irreguläre Migration, auch das, weil Bürgerinnen und Bürger die Sorge haben müssen, dass der Staat seinen Aufgaben vielleicht nicht gerecht würde. Und nicht zuletzt durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen überall in der Welt, die uns herausfordern. Diese Verunsicherung schlägt sich oft nieder in starken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte in vielen europäischen Ländern und ja, auch bei uns in Deutschland. Kräfte, die vermeintlich einfache Antworten versprechen auf ziemlich komplexe Probleme, die den Kompromiss verteufeln, die uns gegeneinander aufhetzen, statt den Zusammenhalt zu unterstützen. Mit Sorge blicke ich auf die zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich, nachdem bereits in den Niederlanden, in Belgien, in 2 skandinavischen Ländern solche Kräfte mit an die Regierung gekommen sind. Für diese Kräfte ist Politik ein Nullsummenspiel, bei dem der eine nur genau das bekommen kann, was dem anderen weggenommen wird, bei dem es entweder Gewinner oder Verlierer gibt. Wir brauchen aber keine Entweder-oder-Politik, sondern eine Sowohl-als-auch-Politik. Wir brauchen die Unterstützung für die Ukraine und eine stabile Rente, die Modernisierung unserer Industrie und bezahlbare Energiepreise, eine starke Bundeswehr und gute Straßen und stabile Brücken und öffentliche Bahnen. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum und solide Finanzen. Wir brauchen gute Löhne und sichere Arbeit. Ich will damit deutlich machen, warum sich die Bundesregierung so viel Zeit genommen hat, um den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr aufzustellen. Von Beginn an war es meine Leitlinie, in diesen unruhigen und schwierigen Zeiten einen Haushalt vorzulegen, der all diese Bedingungen bedenkt und natürlich die Vorgaben des Grundgesetzes und des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt. Und jetzt bin ich froh, dass es uns gelungen ist, einen Haushalt aufzustellen, der die richtigen Antworten gibt auf die Fragen unserer Zeit und in dem alle 3 Koalitionspartner sich und die Projekte wiederfinden, die ihnen aus guten Gründen ganz besonders wichtig sind. Lassen Sie mich 3 Punkte des Regierungsentwurfs besonders hervorheben. Punkt 1 ist Sicherheit im engeren Sinn. Es geht um eine starke Verteidigung, eine starke Bundeswehr, die Schutz vor den aggressiven Gewaltherrschern unserer Zeit bietet. Deshalb werden wir das 2%-Ziel der NATO in jedem Jahr voll erfüllen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen komplett ausgegeben sein wird, wird der reguläre Verteidigungshaushalt dann 80 Milliarden Euro umfassen, um die 2% weiterhin sicherzustellen. Außerdem, wir stellen mehr Mittel zur Verfügung für die Sicherheit unserer Städte und Dörfer, für ein Land, in dem sich niemand fürchten muss. Mehr Geld für die Ausstattung unserer Polizei, des technischen Hilfswerks und des Katastrophenschutzes. Das ist ein starkes Signal in unruhigen Zeiten. Auch damit bekämpfen wir gewachsene Unsicherheit im Land. Punkt 2 dreht sich um Sicherheit durch Zusammenhalt. Denn nur wenn wir als Land zusammenbleiben in dieser schwierigen Zeit, sind wir stark. Zusammenhalt basiert nicht allein auf sozialer Politik, Aber Zusammenhalt wird geschwächt, wenn Leute den Eindruck bekommen, es geht nicht gerecht zu. Wer sich anstrengt, der hat selbstverständlich Anspruch auf eine stabile Rente und eine verlässliche Gesundheitsversorgung, auf Pflege im Alter, auf gute Bildungschancen und auf die Unterstützung für seine Familie. Diese Sicherheiten sind kein verzichtbares Extra aus alter Zeit, sondern unverzichtbare Grundlage für ein gutes Miteinander, für den Zusammenhalt und Vertrauen in die Zukunft, kurz für Zuversicht. Dasselbe gilt für ein bezahlbares Dach über dem Kopf, für genügend Wohnungen in unseren Städten, dann fehlt es. Und deshalb stecken wir noch deutlich mehr Geld ins Bauen und bezahlbaren Wohnraum. Konkret hohe Milliardensummen für sozialen Wohnungsbau bis 2028, über 20 Milliarden und für die Städtebauförderung. Drittens schaffen wir Sicherheit durch Wachstum. Unsere Investitionen steigen weiter auf Rekordniveau. Wir investieren genau dort, wo es unsere Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger im Alltag brauchen, bei maroden Schienen, Straßen, Brücken, im Nahverkehr und bei der digitalen Infrastruktur. Wir sorgen für noch mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir unterstützen alle, die Deutschland modernisieren und voranbringen wollen. Unternehmen, die in klimafreundliche Industrieanlagen investieren, Eigentümer, die ihr Haus besser dämmen wollen, Mieterinnen und Mieter, die sich eine neue Solaranlage zulegen. Konkret, dieser Haushalt enthält Rekordinvestitionen. Zugleich haben wir uns auf einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verständigt. Wir werden dazu 11 Milliarden zusätzlich Kredite aufnehmen, um die gestiegenen Kosten insbesondere für das Erneuerbare Energiengesetz und das Bürgergeld zu schultern. Auch das geschieht alles natürlich im Rahmen der Schuldenregel. Mit dem Haushalt 2025 haben wir uns auf eine breite Wachstumsinitiative verständigt, die wir am 17. Juli mit dem Haushalt als Eckpunktepapier beschließen und dann in Gesetzentwürfe überführen. Die Initiative für Wachstum beinhaltet zahlreiche Maßnahmen in 5 Bereichen. Lassen Sie mich exemplarisch nur einige wenige Beispiele anführen. Wir wollen den Anreiz für Investitionen mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen erhöhen, beispielsweise dadurch, dass wir die Abschreibungsbedingungen verbessern. Die sogenannte degressive Abschreibung wird bis 2028 verlängert und zugleich von 20% auf 25% erhöht. Investitionen können also schneller steuerlich geltend gemacht werden. Zugleich weiten wir die Forschungszulage aus und setzen auf das Instrument zinsverbilligter Kredite durch die staatliche KfW-Bank, um unsere Wirtschaft besser fördern zu können. Ein weiterer Bereich der Initiative ist dem Abbau von Bürokratie gewidmet. Hier haben wir unter anderem miteinander vereinbart, jedes Jahr ein Bürokratieabbaugesetz zu machen. Und wir wollen verstärkt Praxischecks nutzen, um zu identifizieren, welche Vorschriften vielleicht gut gemeint waren, sich aber in der Praxis nicht bewährt haben. Wir werden das Vergaberecht vereinfachen, die Tariftreue stärken und die Exportkontrolle beschleunigen. All das soll für mehr Tempo in Verwaltung und Planungs- und Genehmigungsverfahren sorgen. Und lassen Sie mich kurz noch auf einen weiteren Bereich eingehen, die sichere und bezahlbare Energie. Sie kennen das Strompreispaket, mit dem wir die Stromsteuer auf das EU-zulässige Minimum gesenkt haben. Das entfristen wir und verlängern die Strompreiskompensation um weitere 2 Jahre bis 2030. Beides sorgt für Milliardenentlastung für die deutsche Wirtschaft. Zudem werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Netzkosten zu senken, damit Haushalte und Industrie entlastet werden. Das sind nur einige Highlights der Wachstumsinitiative, die Ihnen detailliert geradezu gegangen sein sollte. Zum Abschluss möchte ich noch mal klar sagen, auch wenn Sie es offensichtlich auch so sehen können. Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, nach bald 3 Jahren in dieser Koalition, wenn ich das hier so sagen darf. Wir machen es uns nicht wirklich immer leicht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse. Manchmal die halbe Nacht, manchmal die ganze Nacht. Warum? Weil die Alternative dazu eben keine Alternative ist. Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen. Dafür hätte ich als Bundeskanzler keinerlei Verständnis in dieser Zeit und die Bürgerinnen und Bürger schon 2-mal nicht. Deutschland muss jetzt ein Stabilitätsanker in Europa sein. Als Land im Herzen des Kontinents mit seiner strategischen Bedeutung, seiner wirtschaftlichen Kraft und seinem politischen Gewicht dürfen wir uns in diesen Zeiten nicht abwenden von der Welt. Wir dürfen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, deshalb geht es uns dreien immer um die Sache. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Habeck, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz ergänzend zu dem, was der Bundeskanzler gesagt hat. Ich würde das Paket, das wir heute vorstellen, aus Nachtragshaushalt, Haushalt 25 und Wachstumsinitiative, Wachstumswirtschaftspaket auf den Begriff Wirtschaft, Klima, Kinder bringen. Wirtschaft, Klima, Kinder, das ist für mich der Dreiklang, der den Haushalt und die Begleitbeschlüsse zusammenfasst. Wir sichern mit den Beschlüssen, die wir gefasst haben, eine erfolgreiche Klimapolitik ab und überführen sie in die sicheren Ausbaufahrt der nächsten Jahre. Wir stärken die Kinder in unserem Land und wir sorgen für eine neue wirtschaftliche Dynamik in Deutschland. Erlauben Sie mir zu allen drei Punkten kurz ein paar Unterpunkte zu nennen und Sie werden in dem Kompendium, das ja jetzt, denke ich, vermailt oder verschickt wird, viele weitere finden. Ein Satz zur Klimapolitik. Erst einmal sichern wir die Transformation ab, indem die E-Gelder bezuschusst werden und dann in den zentralen Haushalt, in den Einzelplan 60 wandern, sodass tatsächlich die Transformation gesichert fortgeführt werden kann. Zweitens, ungefähr vor drei Wochen haben wir die sogenannte Kraftwerkstrategie bereits geeint mit der Europäischen Kommission, die jetzt unter dem Namen Energiesicherheitsgesetz in die Konsultation geht, um dann zum Ende des Jahres in eine Ausschreibung der steuerbaren Lasten zu führen. Und drittens nutzen wir diesen Zwischenschritt noch einmal, um die erneuerbaren Energien besser in den Markt zu integrieren mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, sodass die Kosten gesenkt werden, das System effizienter wird und die Erneuerbaren aber auch immer stärker Systemleistungen übernehmen. Ich will hinzufügen, dass es eine Sonderabschreibung für E-Mobile gibt. Das heißt auch, die etwas, auf einen Impuls warten. Die Automobilindustrie kriegt durch unsere Beschlüsse nochmal einen Push. Das kann das Klima gut gebrauchen, das kann die deutsche Automobilwirtschaft gut gebrauchen. Wir stärken die Kinder in diesem Land durch ein ganzes Set von Maßnahmen. Den Kinderfreibetrag, das Kindergeld, das erhöht wird, den Kindersofortzuschlag, der ebenfalls erhöht wird, die Verlängerung des Kita-Qualitätsgesetzes, also der Infrastruktur für die Kinderbetreuung. Und dann, was mich besonders freut, durch die Debatte über die Kindergrundsicherung ist etwas passiert, was eine große Gerechtigkeitslücke in diesem Land schließt. Viel mehr Familien, die bisher anspruchsberechtigt waren, aber entweder aus Unkenntnis oder weil die Behördengänge zu kompliziert waren, nehmen die ihnen zustehende Leistung in Anspruch. Die Breite dehnt sich also aus und damit wird eine große Gerechtigkeitslücke geschlossen. Ich bin den beiden Kollegen Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner dankbar, dass die nicht unerhebliche Summe von zusätzlichen 1,1 Milliarden aufgebracht werden konnte, um diese gesetzlichen Ansprüche dann auch zu bedienen. Und drittens, der Bundeskanzler hat es schon angesprochen, wir sorgen für eine neue Wirtschaftsdynamik durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Bürokratieabbau ist gesagt worden. Wir überführen das europäische Lieferkettengesetz möglichst schnell ins deutsche Recht, nutzen dann den neuen Rechtsstandard, um im bestehenden deutschen Lieferkettengesetz zu entschlacken. Wir stärken das Arbeitskräfteangebot durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen, wo auch durchaus neue Impulse dabei sind. Beispielsweise drehen wir die Zulassungskompetenz der Ausländerämter um, sodass sie jetzt quasi mit einer Genehmigungsfiktion arbeiten. Wenn sie nicht nach 14 Tagen widersprechen, dann gilt die Arbeit von Ausländern als genehmigt. Wir sorgen dafür, dass Leute aus dem Bürgergeld auch per Anreiz rauskommen. Also schaffen ein Prämienmodell, dass wenn Langzeitarbeitslose in den regulären Arbeitsmarkt gehen, sie zusätzlich noch einen Bonus bekommen, um zu verhindern, dass es eine verfestigte Arbeitslosigkeit gibt. Und umgekehrt gehört natürlich auch dazu, dass die Überwachung, dass man angebotene Arbeit auch annimmt, strenger gemacht wird, da also die Sanktionen nachgeschärft werden. Letzter Satz dazu von vielen weiteren denkbaren. Auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit hat ihren Niederschlag hier in diesem Papier gefunden. Und das ist genau richtig so. Das ist der Inblick der Inhalte. Ich möchte abschließend kurz von außen auf die letzten Wochen schauen. Wenn man meistens ja im Kanzleramt zusammensitzt und über die Papiere gebeugt ist, wenn man mitunter erstmal lernen muss, warum das Gegenüber nun folgende Sichtweise hat, dann scheint manchmal das Problem, das man gerade zu lösen hat, eine Lücke von so und so vielen Milliarden Euro, das Zentrum der Welt zu sein. Und häufig genug denkt man dann, wenn ich das Problem nicht löse, wenn das Gegenüber sich weiter so halsstarrig anstellt, dann geht es einfach hier nicht weiter. Ich glaube, diesen Gedanken hatten wir alle drei zwischen uns zwischendurch mal. Aber dieser Haushalt, er ist wichtig für Deutschland, aber das Zentrum der Welt ist er nicht. Wir leben in einer Welt, die in so vielen Krisen sich befindet. Während wir verhandelt haben, wurde in Frankreich gewählt, was für Frankreich was Neues bedeutet und für Europa durchaus eine Herausforderung bedeutet. Der amerikanische Wahlkampf nimmt gerade Fahrt auf und sicher, egal wie er ausgeht, wird daraus für Europa eine neue Aufgabe erwachsen, sich auch weltpolitischer, selbstständiger aufzustellen. Und während wir geredet haben, bildet sich gerade die neue Europäische Kommission heraus. Wir haben also dauernd auch die Verpflichtung gefühlt, in dieser unruhigen Zeit nicht leichtfertig Dinge zu überhöhen. Im Gegenteil, die Verpflichtung, Deutschland in dieser unruhigen Zeit stabil zu halten und auf dem europäischen Kontinent und vielleicht darüber hinaus ein Ort der Verlässlichkeit zu sein, war immer handelsführend. Und ich glaube, das darf man festhalten bei all dem, was so interessant ist zu berichten, wer wann wie mal ein bisschen grimmig guckt oder wo man sich über eine halbe Milliarde hier oder da mal nicht geeinigt hat. Das eigentliche Arbeitsethos hat uns nie verlassen. Deswegen waren das intensive, aber am Ende politisch sehr prägende und gute Zeiten.
Vielen Dank, Herr Habeck. Herr Lindner, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, wie der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister dargestellt haben, waren es sehr sportive Gespräche. Wir haben immer besonders interessante Gespräche, aber ohne Zweifel waren die letzten Wochen für uns besonders intensiv. Das hängt mit den äußeren Rahmenbedingungen zusammen, auch den geoökonomischen Risiken, die es gibt. Wir sehen ja die Sorge um steigende Schuldenstände und hohe Haushaltsdefizite in Europa und der Welt. Es sind auch die eigenen Bewertungsunterschiede, die es in einer Koalition von drei Partnern gibt, und auch die haushalterischen Zwänge. Wir haben uns allerdings auch einen besonderen Anspruch gestellt, nicht nur einen Haushalt für das Jahr 2025 aufzustellen und einen Nachtrag für 2024 zu beraten, sondern auch eine Wachstumsinitiative zu besprechen. Das hier waren nicht Haushaltsberatungen. Wir haben uns neu der gemeinsamen Grundlagen unseres Regierungshandelns verständigt. Und deshalb ist es ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Haushalt Nachtrag 24, Regierungsentwurf 25 und eine Wachstumsinitiative mit 49 Maßnahmen, die einen Einstieg in die Wirtschaftswende darstellt. Ich will Ihnen kurz die Eckzahlen sagen. Wir werden im Jahr 2024 mit dem Soll des Haushalts und dem Nachtrag auf Gesamtausgaben von 489 Milliarden Euro kommen. Die Investitionen in diesem Jahr werden 52 Milliarden Euro betragen und die Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse beträgt nach der aktualisierten Zahl nach Nachtrag jetzt 50,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 planen wir mit 481 Milliarden Euro Haushaltsvolumen, davon 57 Milliarden Investitionen, also eine weitere deutliche Steigerung auf einem ohnehin bereits rekordmäßigen Niveau. Und die Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse wird 44 Milliarden Euro betragen. Wir werden jetzt diese Details wie üblich ausarbeiten und dann auch präzise in allen Einzelheiten dann vorstellen, wenn das Kabinett den Haushalt beschließen wird. Es handelt sich mitnichten um das, was man gelegentlich öffentlich einen Sparhaushalt nennt. Gerade die Höhe der Investitionen zeigt das. Wir setzen darüber hinaus Schwerpunkte bei der Bildung, bei der äußeren und inneren Sicherheit. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und tun das alles im von der Verfassung vorgegebenen Rahmen. Ich will wie die beiden Kollegen 7 Punkte kurz hervorheben. Der erste betrifft die Fiskalregel des Grundgesetzes. Sie haben verfolgt, dass dies ja eine öffentliche Diskussion war. Es ist eine ökonomische Frage zunächst, weil wir ja für Schulden Zinsen zahlen und wir auch an europäisches Recht gebunden sind. Wir haben aber auch eine besondere Verantwortung, das Vertrauen in die Institutionen zu gewährleisten, nachdem es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben hat. Deshalb halten wir die Schuldenbremse ein. Ihre Flexibilität zeigt sie im Jahr 2024, denn wir werden einen Nachtragshaushalt vorlegen. Wir haben geringere Steuereinnahmen, wir haben höhere, konjunkturbedingt höhere Ausgaben für das Bürgergeld, höhere Ausgaben für das Erneuerbare Energiengesetz und geringere Einnahmen aus dem europäischen CO2-Zertifikatehandel. Dafür legen wir, wie beispielsweise die Regierung Wüst in Nordrhein-Westfalen, einen Nachtragshaushalt vor. Und die Schuldenbremse erlaubt uns, die reduzierte Wachstumserwartung für dieses Jahr zu berücksichtigen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, die gestiegenen Ausgaben und geringeren Einnahmen mit 11,3 Milliarden Euro zusätzlicher Nettokreditaufnahme auszugleichen. Es werden da keine Rücklagen etwa für das nächste Jahr gebildet, um da anderslautenden Gerüchten vorzubeugen. Es dient ausschließlich der Handlungsfähigkeit des Staates in diesem Jahr. Ein Beleg für die Flexibilität der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Wie haben wir es vermocht, im Rahmen der Verfassung zu wirtschaften, indem wir mit viel Arbeit die Kolleginnen und Kollegen auf den Finanzplan, weitgehend auf den Finanzplan haben verständigen können und indem wir jeden Stein im Bundeshaushalt umgedreht haben, um zu schauen, wo Ausgaben reduziert werden können und wo auch Aktualisierungen geringere Vorsorgen beispielsweise ermöglichen. Einen zweiten Punkt will ich nennen, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen. Rückwirkend in diesem Jahr wird der Freibetrag und der Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer reduziert. Das ist ein Gebot der Verfassung. Im nächsten und im übernächsten Jahr werden wir ebenfalls die Freibeträge erhöhen und den Tarif der Lohn- und Einkommenssteuer sowie die Milderungszone des Solidaritätszuschlags nach rechts verschieben. Dadurch ergeben sich für die Bürger steuerliche Entlastungen von 23 Milliarden Euro in 2025 und 2026. Daneben, das ist schon gesagt, erhöhen wir das Kindergeld und den Kindersofortzuschlag zum 1.1. des nächsten Jahres um jeweils 5 Euro. Weitere steuerliche Maßnahmen kommen dazu. Der Bundeskanzler hat die Abschreibungen erwähnt, die Forschungszulage, die Verstetigung des Strompreispakets, Förderungen bei mit Elektroantrieb versehenen Dienstfahrzeugen und weiteres mehr, komme ich gleich noch mal kurz drauf. Dritter Punkt. Wir haben diese sehr hohen Investitionen von 57 Milliarden Euro. Dazu kommen aber die Investitionen noch, die im Klima- und Transformationsfonds vorgesehen sind. Insgesamt stehen im nächsten Jahr rund 100 Milliarden Euro für Investitionen in die unterschiedlichen Bereiche von klimafreundlicher Technologie über Schiene, Straße bis digitaler Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben sehr hohe Investitionen für die Bahn. Wir verstärken aber noch einmal die Investitionen für die Straße und insbesondere für die Autobahn GmbH mit dem Nachtragshaushalt dieses Jahres 300 Millionen Euro zusätzlich, damit dort alle Projekte finanziert werden. Im nächsten Jahr erhöhen wir die Mittel auf den bisherigen Finanzplan, also keinerlei Einsparung. Und ab dem Jahr 2026 sind Mittel für die Bundesautobahn GmbH oberhalb des Finanzplans, des bisher gültigen Finanzplans vorgesehen. Wir prüfen darüber hinaus die Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten, insbesondere durch eine verfassungsrechtliche und wirtschaftliche Prüfung der Darlehensvergabe als finanzielle Transaktion für Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn. Da haben wir noch sehr harte Arbeit vor uns. Wir wollen das leisten bis zur Zuleitung, spätestens bis zur Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Deutschen Bundestag. Aber hier sind umfangreiche verfassungsrechtliche und ökonomische Prüfungen erforderlich. Es ergeben sich daraus aber möglicherweise neue Investitionsspielräume. Der vierte Punkt, vom Bundeskanzler angesprochen, NATO-Quote wird im gesamten Finanzplanungszeitraum übertroffen. Und wir stellen 1 Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung im nächsten Jahr für die Sicherheitsbehörden von Bundespolizei bis, darüber freue ich mich auch als Ressortminister, Zoll. Fünfter Punkt, Bildung und Forschung. Das Startchancenprogramm für die Schulen von 1 Milliarde Euro aus Bundesmitteln ist gesichert für die ganzen nächsten Jahre. Wenn ich das vorsichtig sagen darf, das unterscheidet uns von der Opposition im Deutschen Bundestag, die die Idee hatte, ausgerechnet bei den Schulen und der Bildung, den Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen sparen zu wollen. Darüber hinaus planen wir mit 2 Milliarden Euro jährlich für das Kita-Qualitätsgesetz. Übrigens ist das nicht nur eine wichtige Frage der Familienpolitik, sondern das stärkt auch das Wachstumspotenzial dieses Landes, weil ungewollte Teilzeit oder den Verzicht auf die Erwerbstätigkeit aufgrund mangelnder Kinderbetreuung überwunden werden kann. 13 Milliarden Euro stehen zur Verfügung für Ausgaben im Bereich der Wissenschaft und der Forschung. Der sechste Punkt ist die Belebung des Arbeitsmarktes. Wenn Beschäftigte über die Regelgrenze des Renteneintritts hinaus arbeiten, werden sie zukünftig den Arbeitgeberbeitrag für die Arbeitslosenversicherung als netto ausgezahlt bekommen. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, als eigentlich Rentnerin oder Rentner, wird den Arbeitgeberanteil für die Rentenversicherung ebenfalls erhalten. Also ein ganz deutlicher Anreiz, länger zu arbeiten über das Regelalter hinaus. Wir schaffen steuerliche Vorteile für Mehrarbeit. Wir schaffen einen Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte in den ersten 3 Jahren ihrer Tätigkeit in Deutschland. 30%, 20%, 10% Rabatt für die Menschen, die als qualifizierte Fachkräfte zu uns kommen. Und wir beleben den Arbeitsmarkt durch Reformen beim Bürgergeld. Die Mitwirkungspflichten werden weiterentwickelt, präzisiert, auch vereinheitlicht und geschärft. Es gibt neue Meldeverpflichtungen für kurzfristig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Menschen. Die müssen sich einmal monatlich bürokratiearm umgesetzt bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Wir werden die Zumutbarkeitsregeln ebenfalls weiterentwickeln. Und wir werden die Karenzzeit beim Schonvermögen halbieren. Siebter Punkt, Bürokratieabbau. Wir wollen beim Datenschutz durch Vereinheitlichung der Standards in Deutschland für viele Branchen und Sektoren ganz konkret im Alltag die Belastungen reduzieren. Und es wurde schon erwähnt, wir werden das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz weiterentwickeln. Es werden 2/3 der Unternehmen, die bisher unter dieses Gesetz fallen, nicht mehr darunter fallen. Zum 1.1. des nächsten Jahres. 2/3 nicht mehr. Alle Regeln, die über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus in der europäischen Richtlinie sind, werden zum europarechtlich spätmöglichsten Zeitpunkt umgesetzt. Und es gibt eine Wahlfreiheit, ob man nicht die Berichtspflichten nach dem deutschen Lieferkettengesetz direkt ersetzt durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgrund von EU-Recht. Also eine sehr deutliche Entlastung von Bürokratiekosten durch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, wie wir es bisher hatten. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht. Alles in allem, meine Damen und Herren, die intensive Arbeit hat sich gelohnt. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir uns 23 Mal im Kanzleramt in dieser Runde getroffen. Wir haben zu dritt mindestens 80 Stunden, habe ich gezählt, zusammen verbracht. Dazu kam eine dreistellige Stundenzahl, die leitende Mitarbeiter miteinander intensiv beraten haben. Am Ende haben wir einen Haushalt und eine Wachstumsinitiative vorgelegt, die unser Land weiterbringen können, die das Land stärker, moderner und fairer machen. Das ist unser Angebot an die politische Mitte in unserem Land.